Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören als Text für unser Thema Sola Scriptura, allein die Schrift, und als Wort für die Predigt aus dem 2. Timotheusbrief, den Abschnitt aus dem 3. Kapitel, die Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gott segne du dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, dem heutigen Thema, diesem einen der vier Grundprinzipien der Reformation, kann man sich auf verschiedenen Wegen nähern. Zunächst einmal ganz praktisch, sola scriptura, allein die Schrift, allein die Heilige Schrift. Ich habe hier eine hebräische Bibel mitgebracht, die hebräische Bibel, die zwar so ausschaut wie ein normales Buch, aber man muss sie von hinten lesen, denn sie beginnt von rechts oben nach links, die Sprache, die Schrift. Und ich kann mich erinnern, es wäre an der Universität beim Hebraikum bereits das durchgefallen gewesen, hätte man bei der hebräischen Prüfung die Bibel verkehrt hingelegt. Im Alten Testament die Geschichte des Volkes Israels, die Zeugnisse der Propheten, die Psalmen, die vielen verschiedenen Schriften. Als zweites Buch habe ich Ihnen mitgebracht das Novum Testamentum Graece, das Neue Testament in Griechisch abgefasst, mit den Evangelien, mit den Briefen der Apostel und der Offenbarung des Johannes. Schriften, die von, über Jesus berichten und von seiner Bedeutung für uns Menschen. Das dritte Buch, das habe ich schon in der Hand gehalten, es ist jetzt die uns vertraute Bibel, die beide Testamente vereint, die christliche Bibel. Hier die neue Luther-Übersetzung für das Jahr 2017 extra auf den Markt gekommen. Die Bibel, das Buch der Bücher, die Heilige Schrift. Aber hinter diesem Buch verbirgt sich eine beachtliche Bibliothek von 39 verschiedenen Büchern, dickeren und dünneren, im Alten Testament und 27 im Neuen, also 66, wenn man jetzt von der evangelischen Zählung ausgeht. Mit einer Fülle von verschiedensten Gattungen und Textformen, eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Da ist alles drin. Vom Lobpreis bis zur Klage, vom Lied der Hymne bis hin zu langen Aufzählungen von Stammbäumen, von historischen Erzählungen bis hin zu Visionen und Träumen. Eine bunte Bibliothek. Aber hinter diesem Buch verbirgt sich auch eine lange Geschichte des Ringens um die Frage, welche Schriften gehören jetzt da hinein in die Bibliothek und welche sind zwar nützlich zu lesen, aber gehören da nicht hinein und welche gehören auf keinen Fall hinein. In der wissenschaftlichen Forschung nennt man diese Disziplin die Text- und Kanonsgeschichte. Die Frage ist berechtigt, welcher Kanon, welcher Richtschnur, welcher Maßstab ist eigentlich anzuwenden, gilt, wenn es darum geht, zu fragen, welche Bücher Aufnahme finden und welche nicht. Nun, dieser Frage heute nachzugehen in diesem Gottesdienst, ist ein Ding der Unmöglichkeit, es würde den Rahmen sprengen, aber ich habe trotzdem diesen Hinweis geben wollen, weil in unserem Bibeltext deutlich wird, dass schon damals in der Urchristenheit diese Frage ein Thema war. So sagt doch der Ältere den Jüngeren, vielleicht eben Paulus, dem Timotheus, du kennst die Heilige Schrift von Kind auf. Wählen wir einen anderen Zugang zum Thema, den etwa über die Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte beinhaltet unter anderem die Entstehung und Entwicklung der verschiedenen christlichen Kirchen und Konfessionen. Und schon in der Frühzeit des Christentums gab es Spannungen und auch Abspaltungen. Das können wir den Briefen im Neuen Testament entnehmen. Man braucht nur aufmerksam lesen, dann kommt man drauf, die waren nicht so einheitlich, wie man sich das manchmal aus der Entfernung der Zeit und des Raumes vorstellt. Im 11. Jahrhundert ist vielleicht die allergrößte Kirchenspaltung passiert, nämlich die in Ost und West, die römisch-katholische Westkirche und die orthodoxe Kirche, die sich dann wieder in viele Teilkirchen gliedert, bis heute. So gesehen ist die Reformation im 16. Jahrhundert ja überhaupt keine besondere Revolution, eine besondere Spaltung, ein singuläres Ereignis. Nein, das gab und gibt es immer wieder, denn bis heute entstehen vor allem übrigens im protestantisch-freichristlichen Bereich immer wieder neue Gruppen und Gruppierungen und Gemeinschaften. Und deshalb ist wohl auch die Geschichte der Christenheit immer auch schon eine Geschichte der Zersplitterung gewesen, wie sie umgekehrt auch immer wieder eine Geschichte des Versuchs gewesen ist, doch auch wieder das Gemeinsame zu entdecken. Jede der Konfessionen und Gemeinschaften weist spezifische Merkmale und Besonderheiten auf, die sich auch erkennbar machen, die man auch verifizieren kann. Wenn man jetzt das Judentum dazu nimmt als unsere Grundlage und die Wurzeln unseres christlichen Glaubens, dann kann man sagen, die Torarollen werden den Juden zugeordnet, die Schriftrollen. Die Katholiken, die haben den Papst, Maria als bewusst auch Mutter Gottes genannte Frau, etwas, das für uns nicht nachvollziehbar ist, weil sie die Mutter Jesu ist und nicht gleich Gottes. Dennoch gilt das als allgemein zugeordnet. Die Katholischen haben Maria als Mutter Gottes, als Besonderheit, vielleicht auch noch die Heiligen oder zumindest den Papst. Die Orthodoxen wiederum, die haben die Ikonen. Und wer mal in einer orthodoxen Kirche war, der weiß, dass diese Ikonostase vorne im Altarraum das Allerheiligste vom Heiligen und Säkularen trennt. Das ist typisch orthodox. Die charismatischen Pfingstkirchen zum Beispiel, die haben das Zungenreden. Die Adventisten betonen den Sabbat, den Samstag. Die Baptisten und viele Freikirchen, besonders die Glaubens- als Erwachsenentaufe. So hat jede ihre Besonderheit und den evangelischen Kirchen insgesamt, den lutherischen wie den reformierten, denen wird gerne allgemein die Bibel als ihre Besonderheit zugewiesen. Aber so müssen wir einsehen, auch diese einfache Zuordnung, die evangelischen betonen allein die Schrift, das geht heute nicht mehr so. Diese These lässt sich nicht aufrechterhalten. Auch dieser Zugang über die besonderen Kennzeichen zum Thema Sola Scriptura ist wenig tauglich für ein Nachdenken über dieses Thema. Denn viele, viele Kirchen und Konfessionen haben endlich erkannt, Gott sei Dank, dass sie voneinander lernen können. Sie sind auch bereit dazu, Stichwort Ökumene. Und das ist gut so. Sie merken, dass die Besonderheit des jeweils Einzelnen nicht falsch sind, sondern den eigenen Glauben bereichern können. Ich nenne als Beispiel etwa das Zweite Vatikanische Konzil, das ganz bewusst die katholischen Pfarrgemeinden aufgefordert hat, die Bibel in den Mittelpunkt zu rücken. So wie es die Protestanten schon 500 Jahre lang tun. Die Bibel als Wort Gottes. Und so sind Wort Gottes feiern Predigtgottesdienste heute in vielen katholischen Gemeinden längst auch Praxis geworden und nicht nur wegen des theologischen Nachwuchsmangels. Sie sind gelebte Praxis des Glaubens, genauso wie Bibelkreise und Bibelstudium. In Dalmerkirchen zum Beispiel haben wir einen schönen Bibelgesprächskreis, wo mindestens so viele Katholische daran teilnehmen wie auch Evangelische, geleitet von einem katholischen und einem evangelischen Verantwortlichen. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Versuchen wir es jetzt am besten direkt mit Martin Luther. Martin Luther. Ihm ging es darum, ähnlich wie damals in der Kunst, in der Renaissance oder in der Philosophie, der Humanismus, auch im Bereich des Glaubens und der Theologie ad fontes, lateinisch ad fontes, zu den Quellen zurückzukehren, zum Ausgangspunkt, zur Grundlage, zur Basis. Weg darum mit all jener Tradition, deren Gesetze, Rituale, Lehraussagen im Laufe der Jahrhunderte dazugewachsen sind, aber eben auch die Gefahr heraufbeschworen, immer mehr den Blick auf das reine Evangelium von Jesus Christus zu verstellen. Alles, was sich nicht biblisch belegen lässt, so war Luther der festen Überzeugung, ist eigentlich überflüssig. Deshalb seine Kritik am Ablasshandel, am Fegefeuer. Deshalb seine kritische Haltung zum Papsttum, zum Lehramt. Denn das alles ist in seinen Augen biblisch nicht begründbar. Das ist späteres Werk, ein Gemisch von Dingen, die die Amtskirche und ihre Vertreter eingeführt hat, aber auch durch den Volksglauben, der manchmal auch durchsetzt ist mit Aberglauben, dazugewachsen ist. Nein, keine Tradition. Die Bibel allein soll die Grundlage und oberste Autorität sein. Das ist eine These. Aber leider, liebe Gemeinde, diese These lässt sich so heute auch nicht mehr aufrechterhalten. Denn wir wissen, die Entstehung und Geschichte der biblischen Bücher stellt selbst eine Tradition dar. Weist sie doch eine jahrhundertelange zuerst mündliche und dann später schriftliche Überlieferung auf. Das ist auch nicht ein Buch, das vom Himmel gefallen ist. Es sind auch nicht 66 Bücher, die auf einmal da waren oder von Einzelnen geschrieben wurden, sondern von vielen, vielen verschiedenen Menschen, die Glaubenserfahrungen gemacht haben und diese dann weitergaben, bis sie dann eben auch gesammelt und aufgeschrieben wurden. Dieser Einwand ist berechtigt, wie mir scheint. Erst recht historisch kritisch betrachtet. Wir haben durch den wissenschaftlichen Umgang mit der Bibel heute eben auch mehr Kenntnisse über sie. Und wer meint, das könne man weglassen, der möchte quasi das Rad der Zeit zurückdrehen, aber auch das Rad der Erkenntnis. Vielleicht auch, der muss sich dann fast zwingen, naiver zu sein, als er ist, als Kind des 20. und 21. Jahrhunderts. Ich denke oft an einen meiner Lehrer an der Universität, der auf die Frage eines Studenten, ja, wenn das so ist, Herr Professor, dann ist ja mein Glaube in Gefahr. Wenn das so ist, dass vielleicht nicht alles, was in der Bibel ganz wörtlich zu nehmen ist und von Gott eingegeben, wie es auch im Bibeltext heißt, dann ist ja das alles auf wackligen Beinen. Dann stürzt ja mein Glaube zusammen. Er hat geantwortet, wie schwach muss dein Glaube sein? Die Bibeltexte sind doch zunächst einmal von Menschen für Menschen verfasst worden. Auf der Grundlage ihrer eigenen Glaubenserfahrungen und im Vertrauen auf Gott und auf die Zusage seines Heiligen Geistes. Aber eben auch unter den Bedingungen seiner Zeit und seines Weltbildes. Und Sie wollen mir doch nicht wahrmachen, dass wir heute nicht doch von einem anderen Weltbild ausgehen als die Menschen damals, vor 2000 oder noch mehr Jahren. Martin Luther stand am Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Das war noch nicht so sehr seine Frage. Aber auch ihm schien schon bewusst zu sein, die Bibelworte müssen wir differenzierter betrachten. Darum unterschied er auch zwischen dem, wie er selber sagt, wörtlich, was Christum treibet, Zitat Ende, was Christum treibet, und dem bloßen Text der Schriften da in der Bibel. Aussagen, die das lebendig gewordene Wort Gottes, Jesus Christus, in uns wecken und fördern, die uns sozusagen Jesus näher bringen, uns ihm nahe bringen, die hielt er für maßgeblich, und andere Texte schienen ihm von daher als nicht so wichtig und wirklich auch zeitbedingt zu sein. Er ging da relativ nüchtern und frei damit um. Er war ein kritischer Bibelexeget, sofern man das sagen kann von jemandem, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Also, wenn jemand kommt und er möchte die Verbalinspiration, wie das zum Beispiel sehr fanatisch orientierte evangelikale Christen manchmal tun, mit Luthers Haltung begründen, dann muss ich ihm widersprechen. Auf Luther kann er sich nicht berufen. Ich sage es anders. Wer die Bibel zu einem papierenen Papst macht, der jedes Wort sozusagen auf die gleiche Ebene hebt, der läuft genauso Gefahr, das Evangelium zu verdunkeln, wie jene, die mittels eines Lehramtes sich über das Evangelium stellen. Nach Luther bringt die Bibel uns Menschen Christus nahe, und deshalb ist sie unverzichtbar einzigartig, denn in einem anderen Buch werden wir diese Nähe nicht entdecken können. In dieser Dichte und in dieser Vielfalt. Und darum durchaus die Schrift allein. Aber vielleicht auch unbefriedigend dieser Zugang. Deswegen sola scriptura, allein die Heilige Schrift, noch ein letzter Zugang. Und der beginnt wieder bei Martin Luther. Und das ist der mir vertrauteste und sympathischste. Wenn wir dem Geheimnis der Bibel auf die Spur kommen möchten, so hilft mir ein Satz, den er 57-jährig im Jahr 1540 geschrieben hat. Originalzitat Luther: Ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig, und fängt noch alle Tage etwas Neues drin. Zitat Ende. Er, der sich seit den Tagen im Kloster in Erfurt, dann als Student und späterer Professor für Theologie in Wittenberg an der Universität, dann als Übersetzer des zuerst Neuen und dann später auch des Alten Testaments, als Verfasser unzähliger Auslegungen von Bibeltexten und auch einzelner Bibelworte, als unermüdlicher Prediger tagtäglich mit der Heiligen Schrift auseinandergesetzt und beschäftigt hat, er fühlt sich auch jetzt noch immer nicht so weit, dass er weiß, ob er es alles schon erfasst hat. Er bleibt ein Lernender. Für ihn sind Bibelworte eben nicht nur Leseworte, sondern Lebensworte. Nicht Leseworte bloß allein, sondern Lebensworte. Und er betrachtet das als wichtigste Tätigkeit eines Christenmenschen, dass diese sich diesen Lebensworten immer und immer wieder aussetzen. Er plädiert für die tägliche Bibellese, für das immer und immer wieder Nachschauen und Blättern und Nachlesen und Meditieren. Ähnliches wissen wir übrigens von Dietrich Bonhoeffer. Wir machen einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Auch dieser schlägt vor, sich immer und immer wieder auf die Worte der Bibel einzulassen und sie zu meditieren. Bonhoeffer erzählt, wenn er an eine Predigt gegangen ist, er war ja Theologe und auch ein wirklich großartiger Prediger, dann hat er damit begonnen, dass er sich den Bibeltext angeschaut hat, und er ist schwanger gegangen mit dem Bibeltext. Noch lange bevor er sich dann einmal mit dem wissenschaftlichen Umfeld beschäftigt hat, hat er einfach die Worte in sich aufgenommen. Denn es sind Worte, die eben nicht nur den Kopf und den Verstand erreichen, sondern in der Regel auch das Herz, den ganzen Menschen berühren können. Mir fällt dazu auch meine Großmutter ein. Eine stille, bescheidene, sehr fleißige Frau. Weiß noch gut, sie ist früh gestorben, ich war noch klein. Ganze Woche hat sie gearbeitet bei uns im Haus. Mein Vater, mein Onkel hatten so ein Haus gemeinsam und wir haben dort unsere Kindheit verbracht und die Oma hat gearbeitet. War immer für alle da. Sie hat wenig geredet, sie hat viel gearbeitet. Nur am Sonntagnachmittag, nach dem Mittagessen, da hat sie sich verweigert, dem Arbeiten. Sie war die Letzte, die zusammengeräumt hat, nach dem Mittagessen, abgewaschen, alles, dass wieder alles sauber ist. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat circa 2, 2,5 Stunden lang jeden Sonntagnachmittag aus einer alten Bibel laut gelesen. Und ich weiß noch, wie oft ich zu ihr hingegangen bin. Oma, was machst du da? Und sie sagte, ich schöpfe jetzt die Kraft für die ganze Woche. Und das war für mich als Kind nicht selbstverständlich. Dann habe ich gesagt, mehr brauchst du nicht. Ich muss schlafen, ich muss essen und alles Mögliche und so. Und sie sagte, nein, mehr brauche ich nicht. Die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift allein, das genügt mir vollkommen. Ich habe erst viel, viel später begriffen, was sie damals eigentlich gemeint hat. Und wie oft habe ich es seither selbst erfahren dürfen, wie Bibelgeschichten oder auch einfach nur einzelne Bibelworte, ja manchmal sogar nur ein einziges Wort aus der Heiligen Schrift, Menschen zur Orientierung, zum Trost, zur Mahnung, all das, was unser Predigtext auch hier nennt, so zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, zur Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit, zur Hilfe geworden ist. Und wenn ich zum Beispiel erlebe, und das erst kürzlich wieder in einer so berührenden Weise, wie ein Sterbender, der so schwach ist, dass er nichts mehr geben, tun kann, dann dennoch seine Lippen bewegt, wenn ich ihm den 23. Psalm vorlese, dann bricht meine Stimme und meine Augen gehen mir über, weil ich auch dann erfahren darf, sola scriptura, allein die Heilige Schrift, sie genügt vollkommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie es so machen, wie der ältere Schreiber an seinen jüngeren Freund, dass Sie Menschen ermuntern, lies doch in der Bibel, nimm sie zur Hand. Sie ist dir anvertraut von klein auf. Vielleicht hast du lange nicht darin gelesen. Fang wieder an. Nimm sie zur Hand. Fang mit den Psalmen an. Die sind einfach. Oder nimm das Johannesevangelium. Nimm dir es einfach vor, dass du jeden Tag ein Stück liest und sei es, dass du der Herrn unter Losungen zur Hand nimmst. Fang an, die Bibelworte in dein Leben zu integrieren. Nicht ideologisch, dogmatisch, wie es Fanatiker tun, sondern als einfacher Mensch wie meine Großmutter. Amen. Lasst euch grüßen mit dem Friedensgruß.